wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der allseits bekannte, für seine Sebologe gefürchtete Sebo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, Sebo, was machen wir denn mit dir heute? Bei dir ist es echt immer so witzig, weil man kann dir auf dem Discord wirklich alles entgegenwerfen. Mir fallen schon gar keine Witze mehr über Hannover ein und was ich sonst noch alles dissen kann. Und du bist immer gut gelaunt, lass dich von nichts irgendwie aus der Ruhe bringen und bist nie grummelig oder sonst was. Selbst wenn ich dich zu Büchern einlade in diesen Podcast, was wir nämlich jetzt heute machen, dann sagst du, ja klar, so super, bin ich dabei. Was soll ich machen, Sebo? Was?
Sportspiele. Muss mich zwingen, über Sportspiele zu reden. Das könnte mir tatsächlich, da könnte ich mich ein bisschen drüber ärgern und da müsste ich mich auch echt zwingen. Aber der Rest ist, glaube ich, alles okay.
Na gut, dann machen wir es heute mal mit einem Buchcast. Da geht's sicherlich vielleicht auch um Sportspiele, weil wir reden nämlich über die PlayStation Anthology. Und das ist ein Buch, was so die Historie der ersten PlayStation aufdröselt. Und da waren ja Sportspiele auch gar nicht so unwichtig für den Erfolg dieser Konsole. Und das passt auch irgendwie mit uns zwei ganz gut zusammen, ne? Weil wir haben ja schon über das NES-Kompendium gesprochen und werden, das können wir schon mal verraten, wahrscheinlich demnächst auch über das SNES-Kompendium sprechen. Das ist nämlich jetzt auch relativ früh. Sollte kurz vor Weihnachten kommen, ist aber dann jetzt ins neue Jahr verschoben worden und kam dann jetzt quasi früh im neuen Jahr, aber spät im Vergleich zu dem, für was es angekündigt war, so rum.
Genau, es sollte ja eigentlich als Weihnachtsgeschenk erscheinen und war für viele wohl auch schon so gedacht. Und da hat, glaube ich, SNES, oder, ja, das sage ich, und der hat auch dann rumgeschrieben, hat, glaube ich, extra so Vouchers rausgegeben, dass man seinem Geliebten dann halt diesen Coupon gibt statt dem Buch. Aber ja, kam bei mir letzte Woche an, ich glaube bei dir, was, diese Woche noch oder so? Aber es ist relativ frisch. Also ich habe auch noch
Also es ist eh wurscht, weil letzte Woche und gestern und heute und sowas sind ja eh alles für diesen Cast unwichtig, weil du weißt ja eh noch nicht, wann der gesendet wird. Das heißt, das sind bürgerliche Kategorien, mit denen brauchen wir uns gar nicht aufhalten, weil es dem Hörer als Information sowieso nichts nützt.
Also vor einigen Tagen erschien das Buch.
Jüngst. Neulich. Ja. Nein, also, aber ist ja eh wurscht, weil darum soll es ja auch heute gar nicht gehen. Wir reden nämlich ja, wie ich gesagt habe, über die PlayStation Anthology und die hat eine ähnliche Idee, aber kommt von einem anderen Hersteller und zwar ist das Geeksline Publishing aus Frankreich. Diese Compendiums, die kamen ja immer aus England. Und ich habe das tatsächlich auf Kickstarter gebackt, das PlayStation Anthology Ding. Und du hast es dir dann aber erst nach Release gekauft. Und es ist ganz interessant, weil du auch im Vorgespräch gesagt hast, wollen wir eigentlich auch mal so ein bisschen über unsere Erfahrung mit der PlayStation reden, warum wir dieses Buch gekauft haben. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal an dich die erste Frage stellen. Was ist denn so deine persönliche Geschichte mit der PlayStation? Also warst du eher so, na, jetzt muss ich das Buch kaufen, damit ich hier im Podcast drüber reden kann? Oder warst du, ja klar, PlayStation?
Also zur PlayStation selber, das war meine allererste richtige Konsole. Ich durfte mal keine Konsolen haben. Ich war so ein Computerkind, mein Papa hatte einen Atari und da habe ich immer schon am Atari unheimlich viel gespielt. Und meine Eltern meinten halt, da kommt nicht noch eine Konsole ins Haus. Eine Ausnahme gab es für den Gameboy, aber das war eher so ein Handheld. Also war die erste PlayStation meine erste eigene richtige Konsole, die ich mir auch von eigenem Geld kaufen musste. Und daher schon ziemlich was Besonderes bei mir, weil es das erste Mal war, dass ich halt nicht am Computer gezockt habe, sondern tatsächlich mit Controllern und vom Fernseher. Und das zog dann auch so einen Rattenschwanz. Also da musste ich mir nämlich einen neuen Fernseher kaufen, weil meiner kein NTSC darstellen konnte. Dann wurde mal alles schwarz-weiß. Und dann bin ich damals in die Stadt und hab mir einen neuen Fernseher holen müssen. Und der Verkäufer war komplett überfordert, sich dann vor mir stand, ja, und der muss 60 Hertz können und NTSC und Multinorm. Der hatte die Worte offenbar noch nie gehört.
Aber NTSC war ja das nordamerikanische Ding, also das würde ich mal behaupten, war für deinen Fernseher relativ normal, dass der das nicht konnte, weil wir leben ja im PAL-Territorium.
Ganz genau, richtig. Also es lief alles auf PAL, warum ich das brauchte. Ich war natürlich ein armer Schlucker und Schüler, als ich die PlayStation angeschafft habe. Das muss um 96 rum gewesen sein, da war ich 16. Also ziemlich genau die passende Zielgruppe auch vom Alter. Und natürlich habe ich es mir von einem Kumpel am Schulhof umbauen lassen, damit ich Sicherheitskopien abspielen konnte. Und
ja,
eine natürlich, ja. Natürlich. Und einige der Sicherheitskopien waren halt unter anderem, ich glaube, Resident Evil und Metal Gear Solid aus Japan oder Amerika damals. Und die liefen bei mir nur schwarz-weiß. Und dann stand ich vor der neuen Konsole und habe gesagt, was ist denn da los? Warum? Was passt hier nicht? Und habe dann gelernt, dass es da noch andere Formate gibt. Ja, gut.
Also du warst noch nicht so weit, dass du dir gedacht hast, wow, Metal Gear Solid, das ist ja wie ein französischer Arthouse-Film, alles in schwarz-weiß. Wow, Kojima ist so ein Genie. Das ist quasi. gedacht, da ist irgendwie ein Fehler.
Ja, ich habe mich gewundert. Ich wusste es jetzt tatsächlich damals nicht. Ich habe gedacht, nur gut, dann ist es halt in schwarz-weiß. Und dann habe ich gesagt, das kann ja aber eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mich schlau gelesen. Ging damals dann noch nicht so einfach. Internet war noch nicht so das Ding. Aber ich habe das dann irgendwie über diverse Artikel rausgefunden mit diesen Unterschieden. Naja, und ja, ganz wichtige Konsole für mich. Mit Final Fantasy VII habe ich da auch mein erstes großes JRPG drauf gespielt und mich da direkt drin verliebt. Und das war damals auch der Grund, warum ich die Konsole gekauft hatte. Ich hatte nämlich eigentlich mit dem N64 geliebäugelt, weil da sollte Final Fantasy eher zuerst drauf erscheinen. Und als es dann zur PlayStation gewechselt ist, kam die erst bei mir auf dem Schirm und war dann aber, ja, damit war ich halt sehr zufrieden. Und die war lange, lange in Betrieb, auch noch meiner Studentenbutze. Also bis, na, schlag mich tot, 2002, 2003. Ja, vielleicht so ein bisschen länger, habe ich relativ lange an der PlayStation gezockt.
Gut, dann sage ich auch noch was kurz zur PlayStation. Ich hatte die nie, also nie ist falsch, sondern ich hatte sie erst sehr spät selber, weil das war für mich immer so eine Konsole, die ich dann bei irgendwie Nachbarschaftskindern habe spielen können und dürfen und so. Weil bei mir war auch ähnlich, kein Geld und wir hatten einen PC, weil mein Vater halt zum Arbeiten auch einen PC brauchte. Und dann war halt immer so dieses so, hä, wieso brauchst du denn jetzt so eine Konsole da? Kannst doch hier irgendwie auch am Computer spielen. Das ist so das Gleiche jetzt so ungefähr, ne? Und deswegen habe ich dann erst sehr spät da auch selber eine bekommen. Mit dem Argument, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, so dieses so, ja, aber da kann man die ganzen Spiele alle kopieren und sowas und das kostet ja dann quasi nichts mehr. Also die hat ja dann keine Folgekosten, weil es war ja immer so, ja, und dann sind Spiele alle so teuer, dann muss man dann willst ja ständig neue Spiele haben und so und was das kostet und so. Und wenn man dann halt als Kind gesagt hat, ja, nein, die Spiele, die kann ich alle kopieren, so, ich habe da so einen Spätzel auf dem Schulhof, der kann die, kopiert das alles und so. Und, dann, und das war dann so ein bisschen der Grund und da habe ich dann relativ spät dann die Sachen auch irgendwie erst nachgeholt dann und dann natürlich auch so Klassiker wie Metal Gear und so, was mich dann auch mit ein paar Jahren Verspätung noch einfach völlig weggeblasen hat vom Spielerischen her, aber da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal dazu, zu so diesen Titeln, die wir da auch mit verbinden, aber lass uns jetzt noch einfach über das PlayStation Compendium, jetzt fast gesagt Anthology heißt es ja offiziell, nicht Compendium, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht durcheinander bringen. Das kommt nämlich von der ganzen Größe her auch wie so ein Bildband daher, ne? Also hat ungefähr so DIN A4, vielleicht ein bisschen kleiner, ist aber tatsächlich deutlich textlastiger, würde ich sagen, als diese Compendien.
Ja, ich weiß noch, wie du quasi hörbar geschluckt hast, als du mich angeschrieben hast, ob wir nicht über das Buch reden wollen. Und dann hatten wir es beide da und dann fiel dir auf, dass das gar kein Bildband ist, sondern dass das jede Menge Text ist. Und dann haben wir, glaube ich, der Cast ist ja schon länger geplant, der erstmal eine ganze Ecke nach hinten geschoben, weil das ein Oschi ist. Also das hat ja, wie viel hat's? 400 plus Seiten, DIN A4 Größe und besteht halt tatsächlich hauptsächlich aus Text und eben nicht aus Bildern.
Also ich habe nur die Classic Edition und die hat 385 Seiten. Es gibt aber auch noch eine Collector's Edition, die hat 50 Seiten mehr. Da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, weil nicht so ganz verstanden, was da der Unterschied ist. Also
das weiß ich, das kann ich vielleicht gleich vorwegstellen, das ist nämlich gar nicht so besonders wichtig. Da ist einfach eine Liste noch drin aller erschienenen Spiele. Also das ist, ob das 50 Seiten in Anspruch nimmt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber soweit ich das rausgelesen hatte, war das halt für Sammler gedacht, dass sie so eine Art Checkliste haben mit allen erschienenen PlayStation-Spielen. Und dann kann man die irgendwie abhaken, die habe ich.
Ah, okay. Ja gut, das macht Sinn, dass man dann halt sagt, hier habe ich so eine komplette Übersicht über alle erschienenen Spiele. Und es sind viele Spiele für die PlayStation erschienen. Also da, wenn man jetzt nicht wirklich Schriftgröße 8 eine kleine Liste druckt, dann würde man das wahrscheinlich auch auf eine Seite bekommen, Mikrofilmformat. Aber wenn du es tatsächlich dann mit vielleicht kleinen Bildern und die Cover noch abbildest und so, dann kommt da schon eine Menge zusammen. Dann erklärt das die zusätzlichen 50 ja. Seiten. Aber die Version, die ich habe, die hat diesen Teil nicht. Sie hat aber trotzdem vier große Kapitel, und zwar die Historie. Also da wird wirklich alles erklärt, wie es zu dieser PlayStation gekommen ist, wie dann auch so die ersten Verkaufsjahre waren. Da wird über das Marketing geredet. Da hat Sony auch sehr viel innoviert. Innovationen geleistet? Gibt es das Verb innovieren?
Ich überlege auch gerade. Ich muss das natürlich wissen. Ich bin ja zum Glück kein Deutschlehrer. Ich, keine Ahnung, da hat Sony Innovatives geleistet, sagen wir es.
Genau, so, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und dann gibt es einen großen Teil, der Entwicklerinterviews enthält, also wirklich so Leute, die damals irgendwie ein großes Spiel entwickelt haben, die irgendwie so wie Jason Rubin dann auch große Klassiker entwickelt haben und dann eben als Naughty Dog ja auch im Prinzip so eine Art PlayStation-Vorzeigestudio geworden sind. Dann gibt es ein Kapitel über die Special Editions und Zubehör, was es so gab, also wirklich halt spezielle Sammlereditionen von Spielen und Zubehör wie Lightguns und alles Mögliche, was es da halt gab. Und dann gibt's hinten raus noch ein großes Technik-Kapitel, in dem wirklich auch nochmal detailliert auf die einzelnen Revisionen und was hat's überhaupt mit diesen ganzen Chips auf sich und was war da drin. Also es ist schon so formuliert, dass man es halt auch als Technik-Depp wie ich einer bin, durchaus verstehen kann. Aber sie gehen da schon halt natürlich auf die Technik ein, die da verbaut wurde und auch so auf was für verschiedene Sachen gab es auch. Wann kam der erste irgendwie Rumble-Controller und wann kam der erste DualShock und sowas. Also wirklich dann schon auch was Historisches, aber eher auf die Technik bezogen. Und du hast schon gesagt, es ist halt wirklich auch viel Text. Und weil das eben so ein großes Buch ist, sie fangen da halt wirklich, also ohne Witz, fast bei der Geschichte bei Adam und Eva an, ne? Also wie Sony in Japan als kleiner Elektrohändler anfing und dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit irgendwie, glaub, Radioempfängern und so haben sie dann angefangen und dann ging es halt immer weiter und so wurde dann relativ schnell aus Sony so ein Weltkonzern, aber an Spielen haben sie erstmal lange kein Interesse gehabt.
Ganz genau. Das fing tatsächlich erst viel später an und ich glaube, dass, also es wird wirklich die gesamte Historie erklärt und wie es nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging, wie Sony gegründet wurde, die ersten Erfolge, wie sie sich international verbreitet haben, wie sie Niederlassungen gegründet haben, der Walkman kam. Also das wird wirklich relativ weit ausgearbeitet. Das hat mich überrascht, weil das ja prinzipiell erstmal nicht so viel mit der PlayStation zu tun hat. Ich fand das aber tatsächlich dann im Endeffekt gar nicht verkehrt, weil das wusste ich zum Beispiel alles nicht so unbedingt über Sony. Und ja, wirklich Richtung Videospiele ging es dann ja in der geplanten Zusammenarbeit mit Nintendo. Da sollte ja eine neue Konsole erscheinen und Sony sollte eigentlich für Nintendo das Laufwerk bereitstellen. Und die Idee war halt, dieses CD-Laufwerk zu verbauen, weil das neu und fancy war und besonders viele Daten speichern konnte und deutlich günstiger vom Medium her war als die Cartridges, die man gewohnt haben. Die haben halt mehr gekostet. Und da war die Idee, dass die beiden zusammenkommen. Das hat aber nicht so super dann geklappt.
Genau, das ist bis heute eine legendäre Geschichte. Wer sich auch so ein bisschen mit Videospielhistorie beschäftigt, der kennt die, glaube ich, auch. Und es ist irgendwie total strange, weil es wirklich so passiert ist, dass Sony bis zur Ankündigung, also wo Nintendo dann wirklich angekündigt hat, ach so, nee, es ist übrigens jetzt doch Philips, die das Laufwerk herstellen, wussten die bei Sony nicht, dass sie ausgebotet wurden. Also das ist irgendwie so, wie das immer wieder dargestellt wird. Also ich war jetzt nicht dabei, ich kenne das natürlich dann auch nur aus Sekundärquellen. Muss das schon echt ein krasser Move gewesen sein. Und deswegen ist es durchaus auch so eine Brüskierung von Sony. Also die waren da natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen ihrem Stolz verletzt und ist eigentlich ganz witzig, weil dieser, wie heißt der,
Ken Kutaragi?
Genau, ja. Der hat dann mehr oder weniger so im Verborgenen einfach weitergearbeitet an dem Konzept, obwohl er eigentlich keine Erlaubnis dafür hatte von seinen Vorgesetzten und hat dann mehr oder weniger vollendete Tatsachen geschaffen mit einem fertigen PlayStation-Konzept. Und aus dieser Brüskierung, dass irgendwie Nintendo sich in letzter Sekunde für das CD-Laufwerk da bei Philips bedient hat, für das SNES, wurde dann mehr oder weniger die PlayStation. Und der Name stand auch von Anfang an fest, ne? Also es gibt ja letztens, gab's so ein Prototypen mal zu sehen, ne? So dieses, die SNES PlayStation. Das sollte wirklich so heißen, ja.
Genau, da gibt's eine, ne? Oder gab's da nur die eine? Ich glaube. Die wurde doch irgendwo gefunden und dann tatsächlich zum Laufen gebracht.
Ich glaube, es gab ein paar mehr, aber die anderen sind halt einfach verloren gegangen und wurden dann zerstört oder stehen vielleicht noch irgendwo bei Sony im Archiv oder so. Diese eine Version ist aber wirklich mal tatsächlich bei irgendjemand auf dem Dachboden aufgetaucht und deswegen sind dann auch die Fotos davon um die Welt gegangen. Also ich glaube, dass es damals schon mehr gab, aber die meisten sind halt natürlich jetzt einfach nicht mehr vorhanden und diese eine war wohl noch relativ gut erhalten.
Ja, gut, dann war das so. Ja. Ja, genau. Und nachdem das mit Nintendo nicht geklappt hat, haben sich Sony und, wir haben ja schon, hast ja gerade erklärt, der Kutaragi hat halt gesagt, ja, ich mache da aber weiter. Und hat da so lange dran rumgewerkelt, bis er tatsächlich so weit war, dass er seinen Chef davon überzeugen konnte, dass das doch eine ganz gute Idee wäre, da in den Markt einzusteigen. Und ja, das wird da erklärt und dann geht es darum, wie probiert wurde, die richtigen Hersteller an Bord zu holen, also die richtigen Spielehersteller davon zu überzeugen, dass die PlayStation eine feine Sache ist. Und eine ganz wichtige Rolle hat dabei Psygnosis gespielt. Die sitzen in England. Die haben einige wegweisende Spiele dann für die PlayStation entwickelt. Ich komme natürlich jetzt gerade nicht drauf, welche das waren. Destruction Derby habe ich im Hinterkopf. Weißt du das andere noch, was so wichtig war?
Habe ich jetzt leider auch gerade nicht mehr.
Ach, wir sind so fit. Ja. Also, Psygnosis hat wichtige Spiele für die PlayStation entwickelt und die die Technik gut dargestellt haben. Und ja, damit kam das Ganze dann relativ ins Laufen. Und nachdem man die Entwickler an Bord hatte, und ich würde auch sagen, bis dahin ist das so der wirklich spannende Teil der PlayStation-Geschichte. So dieses, wie hat er seinen Boss überzeugen können? Wie haben sie die Entwickler an Bord geholt? Bis dahin ist es halt echt interessant geschrieben und auch viele Sachen, die ich selber noch nicht wusste und habe das gerne gelesen. Und sobald die PlayStation Fahrt aufnimmt, finde ich, wird der historische Anteil des Buchs ein bisschen schwierig, weil du gerade auch gegen Ende das Gefühl hast, du liest hauptsächlich eine Tabellenkalkulation. Weil ganz stark darauf eingegangen wird, in welchem Jahr wie viel Umsatz gemacht wurde, was waren die meistverkauftesten Spiele, in welchem Land wurden wie viele abgesetzt, wie hat man dafür gesorgt, dass die Spiele guten Absatz gefunden haben, was hat man mit den Spielen gemacht, die sich nicht gut verkauft haben, dass Sony da zum Teil dann die Regale selber leer gekauft hat, um Platz für Neues zu schaffen. Und solche Geschichten halt. Und was ich aber ganz interessant fand, weil das immer wieder interessant war, waren die Messen, die E3s, die haben sie ja alle quasi gecovert, wie sich das da entwickelt hat mit den Kontrahenten Sonys. Vielleicht magst du da nochmal was zu erzählen?
Die Messen fandest du interessant, okay. Also ich fand es tatsächlich eher interessant, mir einfach auch nochmal vor Augen zu fühlen, wie krass das war. Also man muss sich halt wirklich nochmal überlegen, dass Nintendo und Sega einfach damals die krassen Platzhirsche im Konsolenmarkt waren. Also da war nix. Also klar, es gab irgendwie Apple mit dem Pippin und noch so ein paar andere Teilnehmer, die da irgendwie was versucht hatten, aber die waren im wahrscheinlich weniger als 1% Marktanteil oder sowas. Und dann kam halt einfach PlayStation als neuer Herausforderer und bin mir nicht sicher, ob den am Anfang irgendjemand wirklich ernst genommen hat. Und die haben halt wirklich aus dem Stand alle versenkt. Also klassisch rechts überholt. Denn tatsächlich war die PlayStation die erste Konsole überhaupt, die über 100 Millionen Stück verkaufen konnte. Und das ist schon was, was normalerweise so ein Konsolenneuling irgendwie nicht schaffen könnte. Und auch nach heutigen Maßstäben sind 100 Millionen verkaufte Konsolen immer noch ein absoluter Welterfolg. Das schaffen nicht viele Konsolen, auch heutzutage nicht. Also da glaube ich nicht mal die Wii hat es insgesamt in ihrer Lebenszeit, also schon auf 100 Millionen, aber selbst die Wii, großer Erfolg von Nintendo, hat es nicht geschafft, insgesamt so viele zu verkaufen wie die PlayStation. Also knapp drunter. Und nur die PS2 war dann noch erfolgreicher insgesamt auf die Lebenszeit bezogen. Und das ist schon was, wie da einfach, wie das Buch auch, finde ich, sehr gut dann dir irgendwie zeigt, wie sie einfach aus dem Stand so komplett diesen Markt irgendwie aufgeräumt haben. Und auf einmal war halt PlayStation war die absolute Top-Marke. Und das, finde ich, hat man ja auch so ein bisschen an der Sprache dann irgendwie gemerkt, ne? Dass irgendwie so für Leute, die nicht wissen genau, wie die Konsolen heißen, für die war das halt früher mal so ein, ja, so ein Nintendo. So, für meine Mutter war halt eine Konsole immer ein Nintendo. Und dann war auf einmal halt, spielst du wieder PlayStation. Für meine Mutter war dann einfach PlayStation das Synonym für Spielen.
Ja, das stimmt natürlich. Das habe ich jetzt natürlich komplett übersprungen, weil das für mich so gegeben war. Natürlich war das so, aber du hast recht.
Ja, man weiß es ja, aber ich finde, es war dann trotzdem interessant, das einfach in dem Buch nochmal vor Augen geführt zu bekommen.
Nein, das war ja auch schön, weil der Weg so bereitet wird. Also wie läuft die Vorbereitung auf dieses Gerät? Was macht es denn so besonders? Was macht es so einzigartig? Und wie kann es es denn überhaupt geschafft, das so auf den Markt und an den Mann zu bringen? Und das natürlich, indem man die richtigen Firmen mit dabei hatte, wichtige japanische Entwickler, aber indem man halt auch die Technologie mitgebracht hat. Die PlayStation war im Falle die Konsole mit der mächtigsten Grafik, mit 3D-Grafik plötzlich. Das gab es vorher nicht besonders. Da waren ja die 16-Bit-Konsolen am Start. Und Sony hat halt wirklich dann einen Riesenbrecher rausgehauen. Und was natürlich auch wichtig war, die Zielgruppe. Vorher waren ja Konsolen doch eher auf Jüngere angelegt. Und die PlayStation hat auch ganz klar auf diesen Teenager-Markt schon gezielt und auch vom Marketing daher gearbeitet und hat dann da auch nochmal eine neue Gruppe erschlossen. Und das sehr erfolgreich.
Die haben sogar höher gezielt als der Teenager-Markt. Also das ging, glaube ich, so mit, weiß ich nicht, 16 bis 29 oder sowas war dann so der wirklich, was sie da angepeilt haben. Eben auch mit total krassen Marketing- und Werbekampagnen, ne? Also
die alle super weird waren eigentlich.
Das Buch zeigt es auch ganz gut und man weiß es ja auch selber, dass man halt irgendwann, wenn man dann so 16, 17 und dann wenn man dann volljährig ist oder so, dann sprichst du halt nicht mehr diese Sprache von ganz kleinen Kindern. Oder vielleicht sprichst du sie noch, aber so im Sinne von die Sprache, die Werbung dann vielleicht anspricht, du willst dich auch bewusst als junger Erwachsener davon abgrenzen und sowas, ne? Und Nintendo-Sachen, das waren halt oft immer einfach noch Kinderspielzeug, ne? Und Konsolen galten damals auch als Kinderspielzeug. Und dann kam auf halt einmal diese Konsole, die man auch einfach als junger Erwachsener durchaus sich unter den Fernseher stellen konnte. Da wurde dann Werbung irgendwie gemacht mit irgendwie, weiß jetzt hier gerade sehe, mit Wipeout wurde verglichen mit irgendwie Heroinabhängigen und sowas. Also auch so Schockwerbung halt, ne, wo du halt so Leute siehst, die gerade irgendwie vollkommen durch im Drogenrausch da liegen und so, ne? Und so dieses, hey, das Spiel ist so krass, das bläst dich total weg, das ist wie Drogen und sowas, ne? Und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt, als Spiele dann doch eher auf ein Kinderpublikum gezielt haben, war das halt eine komplett neue Sache. Und das sind halt Sachen, die damals Sony einfach innoviert hat. Ich entscheide jetzt einfach für diesen Podcast, dass dieses Wort.
Wir haben es jetzt einfach erfunden, das ist jetzt so.
Wird das Wort des Jahres 2018, sage ich jetzt schon vorher hier. Nicht das Jugendwort vielleicht, aber das Wort des Jahres. Nein, aber auch so, die hatten total innovative Ideen, zum Beispiel diese Platinum-Serie, also kennt man ja, dass es diese Spiele dann nochmal in so einer silbernen Verpackung gab, wo dann meistens das Cover so ein bisschen kleiner war und es stand oben drauf Platinum und so. Das waren Spiele, die im ersten Jahr über 400.000 Stück verkauften. Die konnten dann, mussten nicht zwingend, aber die konnten zum halben Preis als Platinum-Version nochmal neu aufgelegt werden von den Publishern. Und das war halt in Zeiten, wo es keine Steam-Sales oder irgendwelche 3-für-2-Aktionen war oder so, war das halt ein großes Ding, dass es halt auf einmal diese Zweitvermarktung nochmal gab, ne? Dass irgendwie du dann auch die Möglichkeit hattest, Spiele, die sehr beliebt waren, die es aber dann später vielleicht gar nicht mehr gegeben hätte bei anderen Konsolenherstellern, die wurden dann halt einfach nochmal zu einem vergünstigsten Preis in den Handel gespült. Und das war natürlich auch für so ein Konsolenpublikum, wo du sagst, da ist vielleicht nicht so viel Geld vorhanden, durchaus was total Neues. Und das ist ja jetzt heutzutage kein Thema mehr, aber das war damals revolutionär, so war so eine Idee.
Ja, man könnte es vielleicht heute mit der Softwarepyramide vergleichen. Also das ist daraus hervorgegangen. Aber ja, das war tatsächlich, genau, aber das war auch eine neue Sache. Genau, und dann hatte man, weil ich ja gerade auch nochmal sehe, auch mit Lara Croft, ganz wichtige, ikonische Spielfiguren zum Teil am Start, die halt auch natürlich ganz stark nochmal Publikum gezogen haben.
Ja, oder Gran Turismo, also es wird ja auch irgendwie echt gezeigt, was Gran Turismo für ein krasser System-Seller war, weil das zum damaligen Zeitpunkt einfach mit der Grafik unerreicht war. Also das hat man sich angeschaut und sich gedacht, wow, das ist ja, es kann ja nie wieder was geben, was besser aussieht als Gran Turismo. Das ist unmöglich, Grafik zu erschaffen. Und das waren halt einfach so Sachen, die also auf einmal waren halt irgendwie nicht so irgendwie bunte Spiele, sowas, sondern Gran Turismo war halt knallharte Simulation und sowas. Ne? Da bist du mit echten Autos rumgefahren, die es halt auch wirklich gab und so. Und das war halt auf einmal eine ganz andere Zielgruppe. Also ich kann schon auch durchaus absolut nachvollziehen, dass man halt immer sagt, irgendwie die PlayStation hat das Spielen aus dem Kinderzimmer rausgeholt. Ne? Es war auf einmal okay, auch als junger Erwachsener Konsole zu spielen.
Ja, ganz genau. Und dadurch haben sie sich halt dieses das neue Zielpublikum erschlossen und dadurch hat halt die PlayStation auch diese wahnsinnsriesen Verbreitung gefunden. Dadurch kam, und dazu kam natürlich auch, dass die Konsole über die Zeit lang immer günstiger wurde. Es gab ja immer wieder neu aufgelegte Modelle und der Herstellungsprozess wurde verbessert und man konnte das Ganze aus weniger Teilen zusammenbasteln, sodass sie auch relativ eine relativ aggressive Preispolitik fahren konnten.
Aber auch was Sony absolut neu in den Markt eingeführt hat, Hardware-Revisionen, ne? Also, dass manchmal halt wirklich einfach nur die Chips innen irgendwie ein bisschen günstiger wurden. Das heißt, da hast du als Kunde gar nichts gemerkt. Sah die Konsole genauso aus, aber Sony hat halt ein bisschen Geld gespart und den Fertigungsprozess dadurch günstiger bekommen. Aber halt auch vom Formfaktor, ne? Dass es halt einfach neue Versionen gab. Ich meine, das ist ja heute noch so, ne? Von der PS3, dann gab es die PS3 Slim und dann gab es die ganz letzte Version und sowas, das machen sie ja bis heute. Und tatsächlich, heute ist es Standard, ne? Das machen die meisten Konsolenhersteller, dass sie halt Hardware-Revisionen machen. Vielleicht nicht alle dann auch den Formfaktor ändern, aber dass die Chips innen, weil halt die Technik günstiger wird, weil es neue Chips gibt und so, dass sie da dann einfach innen neue Technik verbauen, ist heute absoluter Standard, wurde damals von Sony pioniert, haben wir ein weiteres Wort, wo ich nicht genau weiß, ob es das
pioniert wäre auf jeden Fall in Englisch richtig, aber ich weiß auch nicht, was man da in Deutsch sagen würde.
So Pionier, das gibt es auf jeden Fall im Englischen. Ich weiß aber nicht, ja, ob das eins zu eins ins Deutsche so übersetzen kann.
Wir machen das heute einfach so. Ja, nicht nur die Konsole wurde ja auch überarbeitet, auch der Controller hat ja einige Überarbeitungen erfahren. Der ist ja nicht, wie wir das heute kennen, direkt mit den diesen Analog-Controllern, diesen beiden Knubbel oben mit dran erschienen, sondern als erstes gab es den erstmal nur mit einem Steuerkreuz. Und die Analog-Controller kamen mir später zu. Also hat auch der verschiedene Revisionen erfahren über die Zeit und das war auch neu. Das, zum Beispiel im Super Nintendo gab es halt den einen Controller und das war's. Also jedenfalls von Nintendo selbst.
Ja, Moment, das ist jetzt alles, was du dazu sagen willst, als ich diesen Teil mit dem Dual-Analog-Controller gelesen habe, da ist mir fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen.
Mir wäre das gar nicht aufgefallen.
Was? Das wollte ich eben auch noch über das Buch sagen. Also vieles wusste ich, es war einfach nur schön, das einfach nochmal alles nachzulesen, aber da habe ich tatsächlich auch was Neues gelernt und zwar, bevor es den ersten DualShock-Controller gab, also wie gesagt, du hast ja schon richtig gesagt, der erste Controller, der mit der PlayStation ausgeliefert wurde, hatte diese beiden Analog-Sticks unten gar nicht, sondern halt einfach nur dieses digitale Steuerkreuz, Digipad, wie man so schön sagt, und das kam dann erst später. Und es gab tatsächlich für wenige Monate, bevor der erste DualShock kam, einen Dual-Analog-Controller mit konkaven Analog-Sticks, also das heißt so nach innen geformt, dass der Daumen da schön reinpasst und mit längeren Griffhörnchen. Ich habe es extra auf einem Bilder nochmal verglichen und habe es mir angeschaut. Also im Grunde, die zwei größten Kritikpunkte, die immer alle an diesem PlayStation-Controller haben, nämlich, die Griffe unten sind so ein bisschen klein gewesen, da sind mir dann irgendwann die kleinen Finger eingeschlafen und man konnte es einfach nicht so schön packen. Und außerdem waren diese Analog-Sticks mit dem Konvexen, also die so komisch nach oben abgerundet waren, da bin ich immer abgerutscht und sowas. Ist mir völlig, völlig rätselhaft. Im Grunde hatte Sony eigentlich schon den perfekten Controller, haben ihn dann aber durch den ersten DualShock ersetzt und damit im Prinzip sich die Probleme dann eigentlich selber gemacht, weil sie hatten eigentlich das perfekte Controller-Design und ich verstehe nicht, warum diese Art der Controller-Haptik dann erst mit der PS4 wieder eingeführt wird. Das ist mir völlig rätselhaft und das war was ich durch das Buch auch gelernt habe.
Ja, was ich controllertechnisch auch gelernt habe, das habe ich gestern Abend, glaube ich, noch gesehen, als ich mal durchgeblättert habe, da musste ich auch sehr grinsen, weil das haben wir tatsächlich nicht aufgeführt in unserer ziemlich allumfassenden Eingabe-Peripheriegeräte. Fassung. Und zwar gab es tatsächlich einen Dance Dance Revolution Controller. Der
für die Faulen, ja.
Wo man tatsächlich, also wie die beiden Tanzmatten für den linken und für den rechten Daumen, so Kästchen hat, also ein Controller mit so Kästchen drauf, wo man dann drücken kann, der halt das komplette Spiel ad absurdum führt. Aber hey, man konnte tatsächlich per Controller dann Dance Dance Revolution, da hat man halt seine Daumen tanzen lassen. Das fand ich großartig. Ja, das kannte ich kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist eine super Idee.
Du hast vorhin, oder wir haben beide eigentlich schon vorhin auch über diese Piraterie geredet. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der wird hier nur so ganz grob angeschnitten, aber dann doch so ein bisschen ausgeklammert, was mich fast ein bisschen gewundert hat, weil es ist kein offizielles PlayStation-Buch. Also das heißt, es ist nicht irgendwie auf den Segen von Sony angewiesen. Und bitte korrigiere mich, wenn du das vielleicht anders siehst. Für mich ist das ein offenes Geheimnis immer gewesen, dass die PlayStation auch deswegen so populär war, weil man die Spiele halt einfach leicht kopieren konnte. Ne? CD-Rohlinge waren bezahlbar, Brenner waren dann auch langsam so in diesem Bereich, wo man sich das auch als Heimanwender leisten konnte. Der Kopierschutz war recht leicht zu umgehen. Also ich erinnere nur an den legendären CD-Wechseltrick auf der PlayStation, dass man halt diese Klappe, also beziehungsweise die Halterung, wo die Klappe dann, wenn man das Laufwerk zuklappt, dann ist da so ein Stift, der in so ein kleines Loch reindrückt, damit die Konsole eben weiß, dass die Klappe zu ist. Und das konnte man einfach mit so einem Streichholz oder irgendwie einem Zahnstocher oder sowas, konnte man das blockieren, dass die Konsole dachte, okay, die Klappe ist zu, ich kann jetzt anfangen, das Laufwerk irgendwie laufen zu lassen. Und dann hast du halt eine Original-CD reingelegt, dann lief das Laufwerk an, das Spiel wurde gestartet, beziehungsweise das Menü wurde gebootet und in dem Moment hast du dann einfach die rausgerissene, im wahrsten Sinne des Wortes, hast deine raubkopierte Spieldisk draufgesteckt und dann hat er die gespielt, weil die Kopierschutzanfrage nur einmal am Anfang war. Und das waren lauter so Sachen, die für mich dafür gesorgt haben, dass einfach die PlayStation war die Konsole, auf der man Spiele kopiert hat, Ende aus.
Ja, klar, das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe mir die dann auch erst geholt, ich habe die fancy Version gehabt. Ich habe mir so einen Chip einlöten lassen. Da bestand immer die Gefahr, dass man dann einen Deppen hat, der das macht und die ganze Konsole dabei kaputt geht, aber ich hatte zum Glück Glück und ich musste also nie den Wechseltrick benutzen, meine Konsole hat einfach alles gefressen. Also dadurch konnte ich halt auch Importspiele halt auch spielen, also auch Sachen aus Japan und Amerika, auch Originale, wenn ich sie denn damals gehabt hätte. Aber klar, wir haben, also ich habe auch, keine Ahnung, ich hatte ein paar wenige Originalspiele. Ich war halt Schüler, ich hatte keine Kohle für sowas. Ich habe Final Fantasy VIII, glaube ich, im Original gehabt und Siphon Filter und so ein paar wenige ausgewählte Sachen, aber ja, das meiste haben wir halt auf dem Schulhof getauscht. Und das war halt natürlich auch super, aber also dadurch konnten auch alle gleichen Spiele spielen, man konnte mit seinen Kumpels immer vergleichen. Ich weiß, dass wir bestimmt fast ein Jahr lang uns jeden Tag auf dem Schulhof unsere Tony Hawk-Rekorde zugebrüllt haben. Und natürlich hat immer einer einen Tag später den Rekord geschlagen und dann mussten wir zu Hause wieder alle an die Konsole. Aber klar, das war ein ganz wichtiger Faktor mit dabei. Und du hast recht, das wird im Buch eigentlich überhaupt angesprochen? Du hast gesagt, geringfügig. Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, dass da gesagt wird, ja, viel kopiert, Gewinn einbußen dadurch oder sowas, sondern hab das gar nicht wahrgenommen. Und du hast recht, das war für uns damals ein ganz wichtiger Aspekt der Konsole, dass das damit ging. Ne? Dadurch konnten wir halt auch die ganzen Sachen spielen.
Also ich glaube nicht nur für euch, sondern es war für jeden auch, es war immer ein Argument halt, ne? Hey, ja, kaufst du dir irgendwie Konsole X oder kaufst du dir eine PlayStation? Ja, PlayStation, da hat man teilweise schon, bevor man die Konsole hatte, hatte man schon so einen Stapel an Spielen daheim, einfach auf so einer Spindel oder in so einem Buch halt, weil man sich, weil irgendjemand gerade eine aktuelle Spiel, ey, das ist total geil hier, keine Ahnung, Metal Gear und so, dann hat man sich das halt schon mal geholt, so quasi für schlechte Zeiten. Nee, also wenn die Konsole. Also ich will das auch gar nicht gut heißen. Ich meine, es ist jetzt überhaupt nicht zu begrüßen, aber es ist halt leider doch ein wichtiger Teil, meiner Meinung nach, der PlayStation-Story. Und da war ich dann vom Buch so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht drin war. Das hätte man meiner Meinung nach tatsächlich mehr featuren können, weil es halt eben doch auch ein Faktor ist, der zum Welterfolg PlayStation beigetragen hat, meiner Meinung nach.
Ja, ich weiß, das war für mich zum Beispiel der Grund, mir damals keine PlayStation 2, sondern Dreamcast zu kaufen. Also ich fand die Dreamcast auch cooler, aber da konntest du halt einfach eine Start-CD einlegen und gut war. Und ich glaube, bei der PS2 hat das relativ lange gedauert, bis man da dann vor allem auch durch dieses DVD-Format, aber gut, das tut nichts zu sagen. Aber das war der Grund für mich, warum ich keine PS2 hatte. Ach so, okay. Ja, aber das lässt das Buch relativ unter den Tisch fallen. Das stimmt.
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Aber dadurch, dass wir jetzt ja im Prinzip schon so viel erzählen, dann bekommt man ja als Hörer den Eindruck, so das ist das Buch, mit dem man wirklich alles erfährt über die PlayStation. Und ist das was, dem du zustimmen würdest? Also, weil du hast ja gerade hinten raus eher gesagt, da warst du ja ein bisschen zu trocken, zu viele Zahlen und so.
Ja, also gerade gegen Ende. Also das, die Historie ist schon interessant. Es geht halt insgesamt bis ins Jahr 2006. Das ist wohl das Jahr, wo offiziell es dann vorbei war mit der PlayStation. Es wird also zwischendurch auch noch die PlayStation 2 eingeführt, weil die erschien dann auch nebenbei. Es wird das Dreamcast noch angesprochen. Saturn kommt ganz kurz am Rande vor. N64 und ich weiß gar nicht, der GameCube, glaube ich, auch noch kurz erwähnt. Und natürlich die Dreamcast als großer Rivale damals. Und da gibt es schon ein ganz paar spannende Sachen, wie es darum geht, wie Sega probiert, wieder auf den Markt zu kommen und wie sie mit dem Dreamcast total verkacken, weil es halt einfach zu früh und zu viel wollte. Und finde ich zum Teil interessant, aber ich finde gerade gegen Ende ergeht es sich halt sehr stark in Absatzzahlen und was war wo wie erfolgreich und über welche Jahre und mit Graphen und so. Was man sagen kann, da können wir vielleicht kurz ein bisschen vorgreifen. Und das war auch ein bisschen das Problem, was ich mit dem Buch hatte. Es ist tatsächlich ein Buch über die PlayStation, aber halt tatsächlich über die Konsole und weniger über die Spiele. Weil ganz streng genommen werden natürlich es werden eine ganze Menge Spiele angesprochen, aber im Detail wird auf keins der Spiele groß eingegangen. Die werden erwähnt, auch wenn sie besonders wichtig waren und für sie wichtig waren, aber du findest jetzt keine, zum Beispiel die 10 besten Spiele oder vielleicht wenigstens die 50 interessantesten Spiele oder Auszug aus Rollenspielen, bla bla bla. Das ist da gar nicht drin. Es gibt diesen großen Teil über die Konsole und deren Entwicklung und deren Erfolg. Dann folgt ein sehr langer Teil mit Interviews, fast 150 Seiten Interviews. Da muss ich auch sagen, da habe ich nicht alle gelesen, ich habe da ein paar quer gelesen. Da sind ein paar bekanntere Leute dabei, für mich waren es Lorne Lanning und Suda51, mit denen da gesprochen wird. Und dann habe ich noch was gelesen mit einem, der Entwickler von Dragon Quest wird interviewt und irgendjemand, der ein obskures Spiel namens LSD gemacht hat, von dem ich noch nie gehört habe.
Bild von dem ist auch total krass, weil es schaut aus wie noch so eine Mischung aus so einem Tool und einem Pink Floyd Cover oder irgendwie sowas. Also total psychedelisch, ja.
Der hatte auch keinen Bock auf das Interview oder auf Konsolen an sich. Das hast du echt so krass. Ja, nee. Also der war so abweisend zu den Fragen. Aber das Spiel war auch weird. Also ich habe mir dann direkt hinterher mal ein YouTube-Video angefangen. Das habe ich noch gelesen und ansonsten ein bisschen quer. Vorhin habe ich noch eins mit jemandem gelesen, der bei Namco gearbeitet hat und für Tekken die Kämpfer mitdesignt hat und das Spiel mitentwickelt hat. Also da wird eine relativ große Bandbreite von japanischen, aber auch amerikanischen, europäischen Entwicklern abgedeckt, die halt mehr oder minder viel zur Sprache kommen. Teilweise sind die Interviews nur so anderthalb Seiten lang und dann sind da auch noch Bilder dabei. Also wirklich super ergiebig sind die meisten nicht. Überredet mit überraschend vielen Leuten, die Musik gemacht haben, und offenbar die Antwort ist immer, wie sind sie da hingekommen? Ja, ich hatte zu Hause ein bisschen Klavierunterricht und dann hat die Firma gefragt, ob nicht jemand da wäre, der die Musik machen konnte. Dann habe ich das gemacht. Aber so scheint das in Japan dann zu laufen. Ich weiß, also keine Ahnung, aber das war mir dann immer ein bisschen zu wenig. Und dann habe ich mir zum Teil gewünscht, mach doch weniger Interviews da rein und dann mach doch, oder nimm halt wirklich nur die interessanten, ausführlicheren, wo dann auch ein bisschen mehr ins Detail gegangen wird. Also ich bin prinzipiell auch kein Riesenfreund davon, überhaupt Interviews zu lesen. Ich finde das sehr selten mal spannend, wenn mich die Person wirklich interessiert. Aber hier waren halt auch viele Leute dabei, die ich gar nicht kannte.
Ja, kann ich nachvollziehen. Die Interviews habe ich auch eher nur so quer gelesen und überflogen, halt durchgeblättert, mal geschaut, wer da drin ist. Aber war jetzt auch eher für mich so ein bisschen Filmmaterial oder so ein bisschen. Ich weiß schon, warum sie es machen wollten. Sie wollten halt offenbar das Ganze noch ein bisschen um so persönliche Anekdoten und persönliche Geschichten dann irgendwie erweitern. Und deswegen sind diese Interviews da drin, aber 150 Seiten davon hätte ich jetzt ganz ehrlich auch nicht gebraucht, das stimmt schon. Also ich habe aber eine andere Kritik an dem Buch so ein bisschen. Ich finde es nämlich optisch nicht so schön.
Oh, ja, da habe ich mich, toll, dass ich gleich reingrätsche, aber da habe ich mich zum Teil wirklich geärgert, weil was sie gemacht haben, ist Fotos aus dem Internet genommen zum Teil oder Bilder und die halt nicht die vernünftige Qualität haben. Du hast halt wirklich zum Teil Pixelbreien im Buch. Also gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer mal wieder sind wirklich Fotos in dem Buch mit drin, die es eigentlich, also die ich nicht ins Buch reingenommen hätte, wo du wirklich, die wirklich, wirklich richtig miese Qualität haben. Und das fand ich zum Teil sehr störend. Weiß nicht, wie ging es dir damit? Ist dir das aufgefallen?
Also einerseits, es hat halt einfach ein sehr schlichtes, dreispaltiges Layout, okay, geschenkt. Dann, wie gesagt, die Bilder sind oft so ein bisschen pixelig oder halt schlecht abgescannt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch aus irgendwelchen Magazinen oder aus Zeitungsartikeln und so, und dann wurden die einfach eingescannt und deswegen schauen die so ein bisschen verschwommen aus. Und ich finde, die Grafiken sind halt teilweise, die schauen halt einfach aus, wie wenn man halt einfach in Excel die Graph-Zahlen einträgt und dann auf irgendwie Generate klickt und dann kriegt man halt diese Grafiken so. Also da bin ich ganz ehrlich, ich meine, ich arbeite ja auch in einem Verlag, in einem Printheft und wenn ich da unserer Layouterin irgendwie ein paar Zahlen gebe, dann macht die innerhalb von 10 Minuten eine bessere, hübschere Grafik, die irgendwie auch mehr in das Gesamtding reinschaut, passt und halt nicht wie Excel 97 aussieht. Und das negative Highlight war auf jeden Fall eine Grafik, die war so pixelig, ich weiß nicht, was da beim Druck schiefgegangen ist, da konnte ich die Zahlen und die Skala nicht lesen und dann ist halt eine Grafik auch für den Arsch.
Ah, ich weiß, welche du meinst. Ich glaube, das war die über die Leistungsfähigkeit, ne? Die prognostizierte Leistungsfähigkeit bis ins Jahr 2018 hinein, glaube ich sogar.
Kann sein, weiß ich nicht, ich konnte es ja nicht lesen. Also.
Doch, ich habe mit ein bisschen Mühe konnte ich das entziffern. Was mich auch gestört hat und ich hatte halt oft das Gefühl, das Buch ist vielleicht ein bisschen zu früh rausgekommen oder da hätte noch mal jemand drüber lesen müssen. Es gibt tatsächlich einige Schreibfehler, manchmal fehlen Wörter und ich bin eigentlich relativ stumpf, was sowas angeht, jedenfalls wenn ich ein Buch dann so lese, dass ich sowas auch gerne mal übersehe, aber hier ist es mir wirklich öfter aufgefallen und was mich immer nervt ist, wenn man merkt, da hat keiner geguckt, dass der Text so richtig passt, ja. Du hast oft, nennt man die, diese Trennstriche, wenn ein Wort zwischen zwei Zeilen getrennt wird, die sitzen einfach mitten im Satz, also das Wort ist getrennt, aber es ist eigentlich in der gleichen Zeile und da siehst du halt, dass da nicht ganz vernünftig gearbeitet wurde, das hat mich auch, jetzt bricht dem Buch nicht das Bein oder so, ne? Aber das ist halt ärgerlich, vor allem, weil das Buch nicht günstig ist. Preis haben wir noch gar nicht genannt. Der liegt nämlich bei 40 Euro. Also jedenfalls für die Standardvariante, die wir beide haben.
Genau, die Classic Edition ist es und die Collectors Edition mit diesen 50 Seiten mehr, was wir am Anfang angesprochen haben, die kostet dann noch irgendwie mal 5, 6 oder so Dollar mehr. Also wahrscheinlich in Euro ungefähr das Gleiche, ne? Also da 40 Euro.
Ja, ich habe das gar nicht. Also die war auf jeden Fall war die ein Stück teurer und ich habe dann auch geguckt und ich kaufe ja sonst immer gerne Sondereditionen und habe das Schönste und Beste zu Hause rumstehen. Aber hier habe ich mir auch gedacht, naja, na gut, eine Liste von Spielen, das ist für einen Sammler interessant, aber ich werde jetzt nicht losziehen und mir die PlayStation-Spiele zusammensammeln. Die brauche ich dann nicht.
Wäre das genau der Teil, den du vermisst hast, ne? Ich meine, du sagst ja, ja. Ich will die Spiele und wenn das genau der Teil ist, in dem dann wirklich die Spiele alle gezeigt werden, vielleicht, ich weiß nicht, wie es gelayoutet ist. Vielleicht sind da wirklich dann so die wichtigsten sind größer und die anderen vielleicht nur mit Namen genannt oder so. Das, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das Ganze im Layout-mäßigen irgendwie zu organisieren.
Ja, was mich halt auch ein bisschen stört, ich finde das dann ja okay, wenn man sagt, okay, die Info geben wir jetzt ja auch raus, also wenn ihr euch für das Buch interessiert, dann ist es auf jeden Fall was für euch, wenn ihr euch wirklich für die Konsole und alles um die Konsole rumherum interessiert. Auch den Aufbau, den Technikteil haben wir ja noch gar nicht angesprochen, können wir ja vielleicht da nochmal kurz was zu sagen. Aber wenn man jetzt auch gerne noch was über die Spiele wissen möchte, die besonders wichtig waren oder besonders eindrucksvoll, die kommen etwas kurz und das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe nämlich geguckt, es gibt ja nicht nur diese PlayStation Anthology von dem Math Manant oder wie auch immer der sich nennt, wenn das Franzose ist, ich kann ihn nicht aussprechen, aber der hat zum Beispiel auch noch eine Nintendo 64 Anthology gemacht, die gibt's auch auf Amazon, die habe ich hier noch offen und der hat gerade über Kickstarter noch eine über den GameCube realisiert und die enthalten beide alle erschienenen Spiele auf jeweils 200 Seiten. Also da ist dann tatsächlich wirklich jedes Spiel aufgeführt, was es gibt, mit Info dazu. Und das ist halt genau das, was es für die PlayStation nicht gibt. Das kann man argumentieren. Klar, es gibt für die PlayStation einfach so unfassbar viele Spiele, aber keiner sagt, wenn der dann hinten die Liste hat, hast du da halt die vollständige, dann nimmst du halt die wichtigsten Sachen raus und packst sie nochmal mit rein. Und das hätte ich mir fürs Buch gewünscht, Hälfte der Interviews rausschmeißen und einfach vielleicht für die Spiele nochmal Platz einräumen, dann hätte man nämlich eine vollwertige ganze Packung gehabt und hätte das nicht gesagt, okay, es ist speziell für ein Klientel, sondern hier hast du wirklich ein Allround-Infobuch zur PlayStation.
Warum wir auch, glaube ich, so ein bisschen halt auf der Optik dann rumhacken und vielleicht auch auf dem Aspekt, dass die Spiele fehlen, liegt halt daran, dass wir halt diese Compendiums von dem Sam Dyer, die wir auch am Anfang angesprochen haben, zum NES und zum SNES und so, dass wir die halt als Vergleich haben, wo
oh, die sind auch so schön.
Ja, aber da hast du halt wirklich das Gefühl, jede Seite ist ein Kunstwerk. Also ja. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber bei der PlayStation Anthology, da waren wahrscheinlich eher Leute, die mehr auf den Text gelegt haben und gesagt haben, ja, und zur Bebilderung, da hauen wir halt ein paar Bilder mit dazu, die wir schnell gegoogelt haben, so ungefähr. Und beim Sam Dyer, da merkst du halt, okay, der Typ ist Grafiker und da ist halt wirklich jede Seite handgeklöppelt geradezu, möchte man sagen, weil die halt einfach dann wirklich viel, viel schöner gelayoutet sind. Und da macht's auch optisch viel mehr Spaß, da irgendwie durchzublättern. Und hier ist es halt eigentlich eher so, es schaut halt aus wie, ja, es könnte jetzt auch ein Artikel in der Süddeutschen sein, so ungefähr, ne? Also halt irgendwie dreispaltiges Layout, hier noch ein Bild, kurze BU dazu und irgendwie hier noch ein Screenshot von einem Bild.
Es lässt sich vielleicht mit zweckmäßig ganz gut beschreiben.
Ja, genau. und das zweite Problem, was ich so ein bisschen habe, und deswegen habe ich auch so lange gebraucht, das zu lesen, dieses Format ist halt so groß. Und wo lese ich Bücher? Entweder unterwegs, was ich, Bus oder U-Bahn oder so, oder wenn ich irgendwo wo länger hinfahre oder im Flieger sitze oder sowas, oder halt im Bett, ja, wenn ich abends noch ein bisschen lese. Und dafür war mir das Buch dann irgendwie ein bisschen zu groß. Also weil dann, das mag jetzt mein persönliches Problem sein, dass ich halt einfach dann merke, oh, das ist so schwer, so in den Händen zu halten, das kippt ja dann immer so weg. Und dann, wenn man dann eh im Bett ist und ein bisschen müde ist und dann so riesige Textfelder hat, dann ist man immer so ein bisschen, ah, lese ich das Kapitel jetzt noch zu Ende? So, ach nee, komm, weißt du was, ich mach's Licht aus. Und mitnehmen kann man es eigentlich auch nicht wirklich, also kann man schon, aber es ist jetzt nicht wirklich handlich, um das irgendwie schnell in der U-Bahn zu lesen. Da haust du ja wahrscheinlich eben deinem Sitznachbarn eher die Ecken ins Auge. Und deswegen habe ich es halt auch unterwegs dann nicht gelesen und deswegen habe ich so lange gebraucht, weil eigentlich bei den zwei Möglichkeiten, wo ich lese, dafür ist es so unhandlich. Es ist halt vielleicht dann doch eher so ein Buch, was man halt einfach irgendwie im Regal stehen hat, immer mal wieder rausholt, vielleicht mal wieder ein bisschen drin blättert, wieder mal was liest. Und dafür war mir dann aber zu viel Text, zu viel Historie und sowas. Also da hätte ich die Historie lieber als klassisches Buch gelesen und da finde ich diese NES- oder SNES-Kompendiums irgendwie cooler, weil die dann einfach mehr Wert auf Bildqualität legen.
Ja, gerade weil Spiele halt auch natürlich ein total visuelles Medium sind. Da möchte man natürlich auch gerne, ne, möglichst viel von den Spielen sehen und besser als in den NES- oder SNES-Büchern. Das heißt, SNES habe ich jetzt nur noch ganz kurz reingeguckt, aber ich gehe davon aus, dass das eh nicht gut geworden ist. Kannst es fast schon nicht machen. Ne? Und die Anthology ist tatsächlich eher so ein Nachschlagewerk. Ich habe es hauptsächlich bei mir im Wohnzimmer gelesen. Ich habe mir jetzt extra eine Sitzecke eingerichtet mit indirektem Licht und Sessel und hast du nicht gesehen, wo ich vernünftig lesen konnte. Oder ich habe es auf der Arbeit mit gehabt.
Wieso denn indirektem Licht, ey?
Ja, weil das sonst, das sind ja so Hochglanzseiten. Und wenn du direkt drauf scheinst, dann blendet das immer. Oder das, kannst du, ja, also, weißt, wie ich es meine. Das Licht halt nicht direkt aufs Buch fällt.
So.
Ist auch Wurst, da war ich halt glücklich mit.
Nee, ich würde jetzt tendenziell beim Lesen sagen, da willst du doch eher direktes Licht, willst du direktes Licht drauf haben und nicht so ein bisschen Ambient Light im Hintergrund.
Das ist schon sehr hell, das fällt halt noch nicht direkt aufs Buch. Also, ja, und wirklich handlich ist es nicht. Wie gesagt, ich habe es relativ oft zur Arbeit mitgehabt, damit ich jetzt noch immer mal ein paar Seiten in einer großen Pause lesen konnte oder wenn ich habe mal eine Klausur schreiben lassen, dann habe ich mich halt vorne hingesetzt und habe in dem Buch noch ein bisschen gestöbert. Und es ist halt schwer. Ne? Also ich hatte dann immer in meiner Tasche, das war ein ganz schöner Klumpen, also wirklich handlich ist es nicht. Noch ein anderer, vielleicht, wenn wir schon dabei sind, ein bisschen zu kritisieren, der Schreibstil ist zum Teil etwas, ich lese kurz ein Beispiel vor, sorry, das ist jetzt auf Englisch, aber da vielleicht erkennt man, was ich meine mit dem Stil. Und hier ist die Einführung zum PlayStation Controller und das fängt folgendermaßen an. Ever since the advent of gaming consoles, controllers had been the vectors of pleasure, the interface through which ordinary people could become actors in fantastical worlds. So steigt der in den Absatz über die Controller ein und es ist schon ein bisschen geschwollen. Mag vielleicht daran liegen, dass das Ganze aus dem Französischen geholt wurde ins Englische, aber da muss man sich mit anfreuen, dass man dann teilweise so Brocken entgegengeworfen bekommt.
Witzig, ich hätte jetzt eher gedacht, du kritisierst genau das Gegenteil, dass gerade in diesem Datenpunkt das dann doch eher so ein bisschen wie diese alten Testamente in der Bibel stellen mit so, und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte ja, den und dann geht's, so geht's ja dann irgendwie 80 Seiten, geht ja nur dann, damit du genau von Abraham bis Zebra-Ham quasi dann nachvollziehen kannst, wer da wann wen wo gezeugt hat und so. Und da ist es halt teilweise auch so, ja, und dann kam der und dann hat irgendwie 40.000 Versionen davon verkauft und dann kam aber das Spiel und das und dann kam das Geschäftsjahr von Sony und deswegen haben sie das mit so und so viel Gewinn und Profit abgeschlossen. Also das ist ja dann eher ein bisschen trocken fast und
ja, das ist total schön. Ich finde den Vergleich auch super. Aber klar, du hast halt beides. Also du hast entweder staubtrocken oder schwülzig. Vielleicht, also insgesamt ist der Stil nicht so super. Ja. Aber gut, es muss jetzt auch nicht die größten Stilblüten haben oder den besten Autor. Wichtig sind ja die Infos, die vermittelt werden sollen und die stecken ja ab ja dann doch drin. Also du kannst dem Buch wirklich nicht vorwerfen, dass es sich mit dem Thema nicht vernünftig beschäftigt, sondern es erfüllt, also es informiert wirklich umfassend halt über die Konsole. Ja. Hm? Ein Teil haben wir noch gar nicht angesprochen. Den vielleicht auch nur ganz kurz, weil der ist zwar nett, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, wozu man den braucht, aber es sind aufgeführt fast alle Collectibles oder Limited Editions, den Teil haben wir noch gar nicht angesprochen, die man kaufen konnte für die PlayStation. Also Sonderauflagen, ne? Zu Gran Turismo gab es welche, zu Final Fantasy, zu Metal Gear. Auch ein langer Teil, ne? Auch fast 100 Seiten oder so, ich weiß nicht, oder 60 Seiten. Ich habe den auf jeden Fall komplett durchgelesen, weil ich so Limited Editions ja prinzipiell ganz gerne mag, aber so rückblickend lässt sich sagen, für die PlayStation 1 gab es bis auf ein paar wirklich wenige Ausnahmen offenbar keine schönen Limited Editions. Die waren alle sehr unspektakulär. Und ob man dann diesem Zeugs so einen Riesenteil im Buch hätte widmen müssen, weiß ja nicht.
Ja, manchmal ist es schon ganz interessant. Da siehst du dann halt irgendwie auch so Special Editions, wo dann irgendwie ein Spiel mit zwei Lightguns in so einem Karton ist oder sowas. Also wo du halt im Prinzip so eine Lightgun Starter Edition hast oder so. Klar, von manche sehen jetzt irgendwie wirklich nicht so toll aus. Wenn Micha das sieht, flippt er total aus, weil er sagt, was, das ist die irgendwie Erstprägung von Name Random JRPG-Teil und die wurde nur 100-mal hergestellt und wenn du die jetzt irgendwie verkaufst, ist das wertvoller als Bitcoin, aber mir sagt das halt nichts und ich finde halt auch dann tatsächlich eher auch nicht so hübsch, also aber
ja, du hast recht. Ja. Ja, also es gibt immer, offenbar gab es jährlich eine total schöne Edition. Ich blätter gerade, um den Hersteller rauszufinden.
Also es gab zum Beispiel mal eine Tomb Raider Edition mit einem Controller mit dabei. Oder das finde ich eigentlich ganz witzig. Es gab eine Total NBA 1997, wo dieses aufgeriffelte Gummi von einem Basketball auf dem Cover war. Und die Disc war in so einem Basketball-Design und so. Das ist dann eigentlich schon ganz witzig. Oder eine Tomb Raider-Version mit einer Uhr. Oder Resident Evil 2 mit einem Raccoon Police Department, T-Shirt und so, also so Zeugs sind dann halt eher drin. So, das ist nett. Ja, der Vollständigkeit halber, ja.
Also die wirklich schönen Sachen kamen immer von Atlus raus in den USA. Sehe ich gerade nochmal, die haben die JRPGs übersetzt und die haben wirklich tatsächlich schöne Editionen gemacht. Also mit einem Handbuch, was im Hardcover waren, mehrere hundert Seiten hatte, mit Stoffkarte noch dazu zum Teil oder Figuren. Also so fast schon die Sachen, wie man sie heute kennt. Das waren wirklich schöne Sachen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, der Autor hat sich wirklich Mühe gegeben, das Ganze ist nochmal nach Territorien, also ist nach Jahren geordnet. Und nach Territorien. Also er covert, was ist in Japan rausgekommen, was ist in den USA rausgekommen, was ist in Europa rausgekommen. Das ist halt schon sehr umfassend. Aber wie gesagt, er nimmt halt auch so Sachen rein, wie dann war da ein Spiegel in so ein Blister eingeschweißt mit irgendeinem Billo Third-Party-Controller. Das würde ich nicht als Special Edition sehen, das ist halt Schrott. Aber gut, das kommt
dann. Oddworld, Apes Odyssey, oder? Das ist Apes Exodus.
Oddworld gab es da.
Das ist echt ein Billo-Controller, ja. Also der schaut jetzt wirklich nicht. Ja. Das ist halt so der, den hat man halt dann seinem Kumpel gegeben, mit der zu Besuch war. Hier kommt, kannst jetzt einen Controller haben.
Das hatte ich für den GameCube. Da hatte ich auch ein paar schrottige Controller.
So Leute, die dann halt nachts draufspeiben, so Leute soll es ja geben, wissen wir ja spätestens seit der Zubehörfolge mit dir. Genau, und bei so einem Controller ist dann wurscht. Da kannst du dann sagen, ja, wenn die Knöpfe dann ein bisschen klebrig sind, dann kann man die einfach wegschmeißen.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich find's insgesamt irgendwie schwierig. Also, weil es ist einerseits nicht so bei diesem Companion-Dinger von dem Sam Dyer, da finde ich, sind jeden Cent wert, weil das einfach so viel mit Liebe gemacht wurde und solche toll gemachten Bücher, die ich jedem, der es sehen will oder auch allen, die es nicht sehen wollen, zeige. Und die PlayStation Anthology ist schon so, ja klar, alles drin, was man halt über die PlayStation wissen will und auch eben, wie gesagt, neue Sachen für mich und man lernt auch was und so. Aber es ist jetzt nicht so dieses Buch, wo ich sage so, wow, okay, das musst du unbedingt haben, das ist so toll gemacht und das ist jeden Cent wert, sondern klar, wer mit der PlayStation aufgewachsen ist, so wie wir und auch durchaus mal Lust hat, weil er eine Leseecke mit indirektem Licht hat, zum Beispiel, dann so einen dicken Wälzer sich dann auch mal zu Gemüte zu führen. Man wird jetzt nicht vollkommen enttäuscht sein, dass man das kauft. Aber vielleicht trotzdem, wenn man gerade diese Kompendiumsdinger kennt, die Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben, würde ich sagen.
Ja, also es ist halt kein, die Companions-Dinger sind halt tatsächlich eine Mischung zwischen Artbook und Information und machen das sehr schön und das Anthology-Buch ist halt tatsächlich eher ein Infobuch, ein reines und dadurch halt mal auch ein bisschen trocken und wie gesagt, kommt auch mit einigen Makeln, die wir glaube ich hier ganz gut rausgearbeitet haben. Ach, einen besonders großen Makel, in Anführungszeichen, habe ich noch gefunden. Hast du mal probiert, du hast es ja auf Kickstarter gebackt, deinen Namen hinten zu finden bei dem Verzeichnis der Kickstarter-Backer?
Habe ich tatsächlich nicht gemacht, nein.
Ich mache das ja immer gleich. Also das Schöne ist nämlich, die sind zwar alle drin, auf vielen Seiten, aber mir ist keinerlei Ordnung aufgefallen. Die sind nicht alphabetisch geordnet, nicht nach Vornamen, nicht Nachnamen, sondern die sind einfach aufgeführt. Das heißt, wenn man, da kann man dann wahrscheinlich einige Zeit mit Suchen verbinden, bis man sich da wiederfindet. Und was auch ein Witz ist, es gibt noch eine Abteilung, die unter Artworks geführt wird und das sind drei Bilder aus Apes Odyssey. Und das war's.
Ah, tatsächlich. Also, ich bin da, ich sehe mich, hab mich direkt gefunden. Ich weiß nicht warum.
Oh,
ich stehe auf der ersten Seite. Auf der ersten Seite, wenn es jetzt jemand suchen möchte, in der zweiten Spalte ungefähr so knapp unter der Mitte, so. Ja.
Mhm. Ja, na gut, dann ist es, du hast halt Glück gehabt. Aber normalerweise sucht man sich wahrscheinlich einen Wolf.
Ja, diese komische Artwork-Section, ich glaube, das war eine, die musste man halt noch voll machen, weil, damit man auf die entsprechende Seitenzahl kommt. Also im Sinne von, man muss ja, wenn man druckt, immer eine durch vier zeilbare Zahl bekommen, weil das ja so Druckfahnen sind. Und da mussten sie halt irgendwie hinten noch was füllen. Da hätten sie auch, wie in so einem Handbuch, Raum für Notizen oder sowas hätten sie da auch lassen können.
Ja, stimmt.
Also da wäre sicherlich mehr gegangen als diese komischen Apes Odyssey-Dinger da. Weiß auch nicht.
Also vielleicht kann man im Fazit sagen, also für den Preis muss man sich das dreimal überlegen. Also ne, wenn man wirklich mega PlayStation-Fan ist und die alle Infos haben will und auch nichts dagegen hat, sich durch 100 Seiten History zu wühlen, dann kann man das durchaus investieren. Ich würde aber sagen, wenn man eher so mildes Interesse hat, dann lässt man vielleicht lieber die Finger davon, denn dafür ist es eindeutig zu teuer. Also wenn das jetzt ein 20 gekostet hätte, dann hätte ich da vielleicht nochmal anders drüber gedacht. Aber ich finde 40 Euro, dafür kann man schon noch ein bisschen mehr erwarten und ich finde es zu teuer.
Diesem Fazit schließe ich mich vorbehaltlos an, weil tatsächlich, also ich habe jetzt nicht geärgert, dass ich es auf Kickstarter gebackt habe, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, gleich die nächste Anthology von dem dann irgendwie zu backen.
Ja, das trifft, also ich habe mich jetzt auch nicht geärgert. Ich habe es ja dann extra für den Cast nochmal gekauft, damit wir drüber quatschen können. Und ich hätte es ja auch nicht gemacht, wenn mich das nicht interessiert hätte. Aber ne, ich bereue den Kauf jetzt nicht, aber ich kann halt auch keine klare Empfehlung aussprechen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann, glaube ich, ist man relativ gut darüber informiert, was man davon zu halten hat. Und es war ja tatsächlich auch gar keine richtige, also schon eine Buchfolge, aber eher so eine halbe Buch, weil Bildbände zählen ja eigentlich nicht, weil es ja so große Bilder drin und sowas. Das ist ja selbst was Manu dann irgendwie, glaube ich, genießen kann, wenn da große Bilder drin sind und so. Deswegen nur so eine halbe Buchfolge heute und wunderbar, Sebo, dann sage ich dir vielen Dank und dann können wir jetzt schon mal sagen, dass wir wahrscheinlich auch sehr bald über das SNES oder SNES oder wie man es auch immer aussprechen will, Super Nintendo, wir haben ja da schon mal irgendwie drüber in irgendeinem Cast, ich glaube beim, wo haben wir denn, beim Classic, da haben wir drüber geredet, wie man es eigentlich ausgesprochen hat und
ach, richtig, ja, da war ich ja nicht zu Gast. Da war ja
der Ja, du kannst ja auch nicht immer zu Gast sein, Sebo. Das muss man ja schon auch mal festhalten an der Stelle. Also.
Ich meine ja nur, deswegen habe ich. Jetzt konntet ihr erst die richtige Aussprache kennenlernen. Ich war halt.
Soll das ja ein Fehler sein? Das ist ja nach dem Motto: Wenn wir dich eingeladen hätten, dann hättest du gleich von vornherein dafür gesagt, dass wir es richtig ausgesprochen hätten. Aber ja, ich muss dir leider sagen, wir laden die Leute oder die Gäste für diesen Podcast nicht nach Discord-Traffic ein, sondern das ist tatsächlich an anderen Maßstäben bemessen. Sonst würden wir niemanden mehr einladen außer dich, weil da macht dir keiner mehr was vor. Und da habe ich aber tatsächlich, um die Geschichte jetzt noch zu Ende zu führen, gesagt, dass wir damals einfach immer das Super Nintendo gesagt hatten.
Ja, bei mir hatte keiner ein Super Nintendo. Ich kannte tatsächlich keinen. Und deswegen, nee, gar nicht. Wir waren alle so Computerkids. Und Super Nintendo habe ich erst ganz spät kennengelernt, als ich für meine erste Freundin eins gekauft habe von einem Kumpel, der wollte selbst loswerden und sie wollte so gerne Yoshi spielen. Und da hatte ich überhaupt das erste Mal Kontakt mit dem Super Nintendo. Und vorher war es für mich halt immer das SNES, weil ich halt kein Englisch konnte und als Kind davon gelesen habe und das war halt dann für mich die Aussprache.
Dann werden wir auf jeden Fall im SNES-Podcast zum Compendium darauf achten, dass wir es von vornherein richtig aussprechen. Erinnere mich dran im Vorgespräch, dass wir die richtige Aussprache von vornherein richtig sind. Alles klar, Sebo. Dann dir vielen Dank, dass du dir auch das Buch dann nochmal gekauft hast und ich hoffe, es findet einen Ehrenplatz in deiner mit indirektem Licht ausgestatteten Leseecke und dann auf ein weiteres Buch, nämlich alsbald mit dem nächsten Compendium.
Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf und ja, auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.